Deutschlandfunk Kultur. Stunde 1 Labor.
Willkommen, sagen Jörg Degenhardt und Magdalena Neubich.
In der nächsten Stunde geht es hier um einen Mann, an dem sich die Geister scheiden. Er ist zwar schon vor über 20 Jahren gestorben, aber scheint heute irgendwie lebendiger zu sein denn je. Vor allem dank seiner Musik und seiner Texte.
Er trug gern Fleischerhemden, manchmal mit Hosenträgern, große Brille sowieso. Es geht um Gerhard Gundermann. Frau Lemke, war das jetzt eigentlich so eine typische Gundermann-Nummer? Der Titel eben, wenn ich wär, von 1993?
Also das war eine typische Nummer für diese Zeit. Da waren die Lieder oft teilweise richtig aggressiv, sehr trotzig. Mhm. Das war natürlich eine Reaktion auf alles, was hier passiert ist in dieser Zeit nach der Wiedervereinigung. Und da waren auch die Texte manchmal, also die waren jetzt manchmal nicht berstend vor Metaphern, sondern da hat er auch manchmal einfach so ein bisschen Frust rausgebrüllt, mehr oder weniger. Also ich weiß, dass ich gerade über dieses Lied habe ich mich wirklich mit ihm gestritten seinerzeit, weil ich da gesagt habe, kannst du nicht mal wieder ein bisschen was Tiefgründigeres machen? Mhm. Aber wenn man sich das jetzt anhört, hat es auch, ist es doch in Würde gealtert, das Lied.
Gundermanns Erbe, Leben und Lieder eines Unbequemen, so haben wir diese knappe Stunde überschrieben. Was fangen wir an? Was können die Jungen mit dem anfangen, was er uns hinterlassen hat? Das wollen wir rauskriegen. Und wir haben uns dazu einen Gast eingeladen, eben Grit Lemke. Sie hat einen Film über Gundermann gemacht und sie war mit ihm befreundet. Schön, dass Sie da sind.
Hallo.
Ich starte mal mit einer Frage aus dem Tatort. Wann haben Sie ihn das letzte Mal lebend gesehen?
Da muss ich jetzt selber überlegen. Ich habe ihn das letzte Mal lebend gesehen tatsächlich in Spreetal hatte ich ihn besucht und Conny, weil wir überlegt hatten, gemeinsam mal was zu machen. Und ich hatte ein Stück geschrieben oder hatte auch immer mal so Kindertheater gemacht und er ja auch. Und dann haben wir da in Spreetal beisammengesessen und darüber nachgedacht, gemeinsam was zu machen, weil er tatsächlich auch gerade in dieser Lebensphase, die seine letzte war, was niemand wusste zu dem Zeitpunkt, auch wieder überlegt hat, ein bisschen wieder vielleicht Theater zu machen oder einfach auch wieder andere Dinge ausprobieren wollte.
Magdalena, ich darf Lena sagen und dich duzen, weil wir Kollegen sind und uns auch sonst duzen. Du bist als Volontärin hier ins Funkhaus gekommen. Wann hast du zum ersten Mal von diesem Liedermacher aus der Lausitz und seinem Lebenslauf gehört?
Tatsächlich ist es noch nicht so lange her. Ich bin ja selber 26 Jahre alt und meine Eltern haben Gundermann nicht gehört und ich bin auch sonst nicht irgendwie über ihn gestolpert, obwohl ich aus Thüringen komme und man ihn da vielleicht noch hätte eher treffen können, weil er ja selbst dort auch geboren wurde. Und deshalb bin ich tatsächlich erst über dich überhaupt auf ihn gekommen und habe mir die Musik angehört und sie aber für sehr, sehr gut befunden.
Frau Lemke, Gundermann Revier heißt Ihr Film, eine Koproduktion von MDR und RBB. Premiere war im letzten Oktober auf dem Leipziger Festival für Dokumentar- und Animationsfilm und jetzt gibt es das Werk auch auf DVD. Wir haben uns kennengelernt noch vor Corona in einem kleinen Kino, ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern.
Krokodil,
Sie
ja.
Sind richtig, im Krokodil. Ich darf Sie kurz vorstellen, geboren in Spremberg in der Niederlausitz, aufgewachsen in Hoyerswerda, Baufacharbeiterlehre, Studium der Kulturwissenschaft, Ethnologie und Literaturwissenschaft in Leipzig, Promotion in europäischer Ethnologie, seit 91 Arbeit als freie Journalistin, viele, viele Jahre für das Leipziger Festival für Dokumentar- und Animationsfilm aktiv, seit 1998 auch für das Filmfestival Cottbus. Dort leiten Sie die deutsch-sorbische Sektion. Das ist soweit korrekt.
Ja.
Nicht unerwähnt soll bleiben, Gundermann Revier wurde für den Grimme-Preis nominiert. Aber jetzt genug der Vorrede. Wir hören uns mal den Trailer zum Film an. Kino im Kopf sozusagen. Und Sie sagen uns danach bitte, wen wir da, wie es immer so schön heißt, in der Reihenfolge Ihres Auftritts gehört haben.
Man muss so weinen, dann liebe eine Frau. Doch liebe keine, liebe keine aus Tagebau.
Die ganze Welt sieht so aus. Löcher mit Dörfern dazwischen. In der Mitte meine Schaukel und die Züge. Es sind Kohlezüge.
Wo er lebte, wollte er sich auch einbringen.
Der musste ja nicht essen, der musste auch nicht trinken, der musste auch nicht rauchen.
Wo ich gesagt habe, wie lange willst du das noch so durchhalten? Ne?
Ich glaube, dass er auf dem Bagger ganz viele Ideen hatte.
Im Nebenberuf sind Sie Baggerführer und singen von der Grünen Armee. Keine Probleme damit?
Doch.
Frag mich nicht wie, frag mich nicht wann, es ist doch nur lieb.
Wie er so war, ne? Also gleich ans Werk und gleich los. Ne?
Ich habe 7 Jahre mit der Stadtsicherheit kooperiert und dann haben sie mich 7 Jahre operiert.
Ja, so war's. Machen wir jetzt Musik. So. Yeah.
Gerhard wollte die Welt verändern.
Ich mache meinen Frieden mit dir, du großer Gott. Ich nehme, was du mir bieten kannst. Leben oder Tod, ich will mich nicht mehr drängen. Und will mich nicht verpissen. Und wer mich angeschissen hat, will ich auch nicht mehr wissen. So fülle meinen Becher, ich trinke ihn bis zur Neige. Und gib mir schon mein Kreuz oder eine Geige.
Der Trailer zum Film Gundermann Revier von Frau Lemke. Sagen Sie uns bitte, wer ist da zu hören gewesen?
Also zuerst natürlich Gundermann selber, dann bin ich zu hören, die ich sozusagen als Ich-Erzählerin durch den Film führe. Dann Conny Gundermann, seine Frau, die in dem Film eine ganz wichtige Rolle spielt. Oh Gott, ich weiß nicht, ob ich die Reihenfolge jetzt noch hinkriege. Rüdiger Barton, also Richie Barton von der Gruppe Silly, mit der Gundi viel zusammengearbeitet hat. Auch Uwe Hasbecker von Silly hören wir. Pille Pillokat, sein Tontechniker und guter Freund. Seine ehemalige Sportlehrerin und Schwimmlehrerin, Frau Siegemund. Wir hören Elke Förster von der Brigade Feuerstein. Das war seine erste Gruppe in Hoyerswerda. Und Andi Wiczorek von der Seilschaft. Das war dann seine Band nach der Wende, den er gespielt hat.
Lena, du bist so alt wie Gundermanns Tochter. Linde heißt sie. Also irgendwie Lena Linder kann man leicht verwechseln. Wir, Frau Lemke und ich, gehören einer ähnlichen Generation an, würde ich mal sagen. Anfang oder Mitte der 60er Jahre des letzten Jahrhunderts geboren. Geboren im Osten, in der DDR, ganz im Gegensatz zu dir. Du kommst zwar aus Thüringen, aber nicht mehr aus der DDR. Das ist für dich weit weg. Wie hast du den Film aufgenommen?
Ja, also ich fand es irgendwie erstaunlich, weil ich normalerweise nicht so sehr deutsche Liedermacher höre und das für mich, wie gesagt, auch eher die Musik aus einer anderen Generation ist. Und dann war ich irgendwie von den Texten sehr berührt. Und das war das, was sich auch für mich durch den Film durchgezogen hat, dass ich wirklich, ich saß im Kino und habe mitgeschrieben und habe mir wirklich Textzeilen aufgeschrieben, weil ich die ja einfach toll fand und irgendwie dachte, was er in so einem Satz sagen kann.
Frau Lemke, wir haben als kleine Überraschung noch eine andere Meinung zu Ihrem Film eingeholt. Es ist ja nicht der erste über den Musiker. Wir kommen noch dazu, aber hier erstmal seine Tochter.
Ich war tatsächlich eher skeptisch, das weiß Grit auch. Bin jetzt aber mit dem Produkt sehr zufrieden, weil ich das Gefühl habe, dass es tatsächlich nochmal was Neues zeigt und nochmal eine andere Seite und eine eigene Seite und dass der Film auch wirklich alleine steht.
Linda, die Tochter von Gerhard Gundermann, über den wir heute hier reden, gestorben ist er mit 43 Jahren, mit nur 43 Jahren, am 21. Juni 1998. Wir haben Sie, Frau Lemke, eingeladen, weil Sie diesen Film gemacht haben, weil Sie Gundermann kannten, mit ihm befreundet waren. Wie haben Sie sich eigentlich kennengelernt? Sie sind ja doch ein Stück jünger als er.
Ich bin genau 10 Jahre jünger und ich erzähle auch im Film, wie ich ihn kennengelernt habe, wirklich. Also in so einer Kleinstadt lernt man ja jemanden nicht kennen, sondern die Leute sind da und irgendwann registriert man die einfach. Und ich habe tatsächlich über ihn gelacht, als ich ihn auf der Straße mal gesehen habe, weil er ein bisschen komisch aussah mit seiner dicken Brille und die dünnen Haare. Und habe dann tatsächlich so eine Kopfnuss bekommen von meiner Cousine, die mit ihm zur Schule ging und sagte, der, das ist ein Guter, das ist ein Schlauer, über den wird nie gelacht. Und dann war er sozusagen immer präsent in der Familie, weil meine Mutter mit ihm im Betrieb gearbeitet hat und er im Betrieb einfach immer Ärger hatte. Und sie war da auch in der Gewerkschaftsleitung und hat dann immer erzählt, was der Gundermann wieder ausgefressen hat und wollte ihn auch dann manchmal so ein bisschen schützen, weil sie ihn auch mochte. Und der ist dann eben immer da reingekommen in die Versammlung und wollte immer sagen, der hat das nicht so gemeint. Und er tauchte dann immer dort auf und hat gesagt, doch, das habe ich ganz genau so gemeint. Mhm. Weil er das nämlich, was er gesagt hat, hat er so gemeint. Das war so ein bisschen das Bild, was ich dann von ihm hatte. Und als ich ihn dann selbst sozusagen näher kennengelernt habe, da war ich so 15, 16, so einer Schreibwerkstatt, weil er hat halt geschrieben und Lieder gemacht und ich habe auch geschrieben und da hat sich dieses Bild eigentlich genau bestätigt, dass er auch so ein Querdenker war und einfach Dinge gesagt hat, die niemand anders sich überhaupt getraut hat zu denken. Und ja, dann haben wir viel diskutiert und waren dann von da an befreundet. Aber das war so eine große Gruppe von befreundeten Menschen. Also da würde ich jetzt genauso auch Conny Gundermann mit einschließen und die Brigade Feuerstein. Das war so eine große Familie von Menschen in Neujahrswerda, die irgendwie zusammen Kultur gemacht haben.
Ja, interessant zu sehen, wie Sie sich kennengelernt haben. Ich habe jetzt ja Gundermann erst die letzten Monate so ein bisschen kennengelernt und ich hatte das Gefühl irgendwie, dass er immer Musik gemacht hat und sei es auch nur so zum Spaß nebenher. Während er irgendwie zum Baggerfahren ja erst auf Umwegen kam, wie er ja selber mal auch in einem Interview erzählt hat.
Also ich habe Abitur gemacht und wollte immer irgendwie was Bewaffnetes machen, also am liebsten Staatssicherheit. Und wenn sie mich da nicht nehmen, wollte ich zur Armee gehen. Und auf der Offiziersschule haben sie mich rausgeschmissen, weil sie gemerkt haben, dass es ein Irrtum war mit mir. Und das war offensichtlich auch richtig. Und nach 14 Jahren Schule wollte ich irgendwie was machen, wo man am Ende vom Tag sieht, dass was rausgekommen ist. Also dieses ewige Gelerne hat mich angeödet, wo nicht rauskam. Und dachte ich, dann gehst du in die Kohle. Das ist ein nützlicher Beruf. Was Nützlicheres gibt's nicht. Und hier wohnst du auch gleich um die Ecke da auf dem Bagger und dann gehst du auf den Bagger.
Gundermann hat das gesagt 1991 aus einem Gespräch, haben wir hier zitiert, das meine ehemalige Kollegin Waltraud Schirner mit ihm geführt hat. Das war jetzt sehr verknappt sein Leben, das in Weimar begann, wir haben es kurz schon erwähnt, am 21. Februar 1955 und das sich, wie schon gesagt, in großen Teilen in Hoyerswerda abgespielt hat. Sie haben ein bisschen geschmunzelt, als Sie das gehört haben. Das klingt alles sehr pragmatisch. Hm. War ja so.
Er war sehr pragmatisch, aber ich glaube, das ist auch so ein Pragmatismus, der uns vielleicht alle dort ausgezeichnet hat. Also wenn man dort aufgewachsen ist, war relativ klar eigentlich, dass man in die Kohle geht oder man wird Ingenieur oder sowas. Wichtig an diesem Zitat finde ich die Stelle, wo er sagt, ich wollte was Nützliches machen, ich wollte nützlich sein. Also dieses Gebrauchtwerden, das ist auch Teil dieses Pragmatismus. Das heißt, das ist kein rein individueller Pragmatismus. Da geht es auch nicht darum, wie ich jetzt mein Leben am schönsten gestalte, sondern da steht wirklich immer im Hintergrund, was kann ich auch für die Gesellschaft tun? Das war ihm immer ganz wichtig. Und er hat eben wirklich gedacht, an der Stelle im Tagebau, da ist er richtig. Und ich meine, wenn bei uns ein Stahlwerk gewesen wäre, wäre er ins Stahlwerk gegangen. Ne? Also das war eben, bei uns ist man in den Tagebau gegangen.
Gundermann Revier, Ihr erster eigener Film. War nicht schon alles gesagt über diesen Mann, über den wir gerade reden? Es gab ja schon 2 Dokumentarfilme, einen sogar zu DDR-Zeiten. Und es gab den Spielfilm von Dresen.
Naja, grundsätzlich kann man zu jedem Thema kann man tausende Filme machen, weil man ja nicht einfach irgendeine Realität wiedergibt, sondern seine eigene Wirklichkeit erzählt in einem Kunstwerk. Das ist das eine. Zum anderen handelt ja der Film nicht nur von Gundermann, sondern der heißt ja nicht umsonst Gundermann Revier, sondern es geht wirklich auch um ja die Frage, was ist das Revier? Eigentlich so ein Ort der Utopie oder um die Utopie, die hinter unserem ganzen Lebensentwurf dort gestanden hat, für den eben auch Gundermann steht. Es geht um das Scheitern vielleicht dieses Entwurfes oder des Helden Gundermann, das war, fand ich, noch nicht so erzählt worden. Es geht auch um die Geschichte, ja, sozusagen unserer Generation. Und also ich fand, dass das alles so noch nicht erzählt worden war. Und ich glaube, man kann auch noch mehr Filme über Gundermann machen, weil wir auch ganz viel weggelassen haben. Und jeder und jede, die sich da neu ranmacht, wird eine eigene Sichtweise einbringen.
Ich muss gestehen, von wegen eigener Sichtweise, Gundermann ist zu DDR-Zeiten an mir relativ komplett vorbeigegangen. Ich habe ihn mal bei einem Festival erlebt und in den Umbruchzeiten auch mal befragt als Journalist, aber meine Ohren und Augen waren irgendwie noch nicht auf Empfang eingestellt. Ich hatte also was nachzuholen. Und wenn ich so die Reaktion sehe im Netz, die Kommentare unter den Titeln bei YouTube, dann bin ich nicht der einzige und Spätstarter überhaupt und Gundermann-Entdecker. Und ich muss sagen, viele Fans zum Beispiel hat auch dieses Stück hier.
Aus dem blöden Kranz auf meinem Hut fallen die weißen Blätter der Jahre. Fallen auch die schwarzen Blätter der Wut, mischen sich in meine Haare. Seltener verlässt mein Herz den Mund, zögernd strecken sich die Hände in den Straßenstaub für einen Pfund. Langsam heb ich meine Wände. Und ich habe keine Zeit mehr, im Spalier herumzustehen und im Refrain ein bisschen mitzusingen. Und all den Bescheid bis an hinterher zu gehen und jeden Tag nach meiner Wurst zu springen. Und ich habe keine Zeit mehr, ich stell mich nicht mehr an in den langen Warteschlangen, wo man sich verkaufen kann. Und ich habe keine Zeit mehr, ich nehm den Handschuh auf. Ich laufe um mein Leben und gegen den Lebenslauf. Keine Zeit mehr, Räuber und Gendarm zu spielen, den Ämtern meine Treue hinzutragen und rauchende Motoren mit meinem Blut zu kühlen und nochmal eine Liebe auszuschlagen. Und ich habe keine Zeit mehr, ich stell mich nicht mehr an in den langen Warteschlangen, wo man sich verkaufen kann. Und ich habe keine Zeit mehr, ich nehm den Handschuh auf. Ich laufe um mein Leben und gegen den Lebenslauf.
Gerade keine Zeit mehr von Gundi Gundermann, von Gerhard Gundermann. Wir gehen noch mal einen kleinen Schritt zurück, Frau Lemke. Der Spielfilm von Dresden, ich muss noch mal nachhaken, war das nicht vielleicht doch so eine Art Türöffner für eine neue Sicht auf den Sänger?
Das war definitiv der Türöffner, weil wir natürlich schon länger geplant hatten, einen Film, so einen Dokumentarfilm über Gundermann zu machen, beziehungsweise der Produzent des Films hatte schon länger den Plan. Und es gab einfach von den Förderern wenig Bereitschaft. Es hieß immer, irgendein singender Baggerfahrer, wer soll sich dafür interessieren? Den kennt keiner. Nicht eingedenk der Tatsache, dass ihn ja im Osten doch viele Leute kannten, aber die Entscheidungsfinder sind eben in den seltensten Fällen aus dem Osten und kannten ihn wirklich nicht. Und selbst als schon klar war, dass der Spielfilm von Dresden rauskommen wird, auch da hieß es, den wird niemand sehen wollen, interessiert keinen. Und wirklich erst nachdem der dann auch so erfolgreich war, hat man sich besonnen in den Chefetagen und fand das dann auf einmal doch interessant. Aber es ist eben auch von den Redakteuren, gerade beim MDR, ist das einfach immer wieder vorgelegt worden, weil da gab es wirklich Leute, die wollten, dass dieser Film gemacht wird.
Mhm. Und warum fanden Sie das interessant? Wegen der Stasi-Geschichte? Es gibt ja immer den Vorwurf, wenn ostdeutsche Geschichten erzählt werden, dann muss immer irgendwie eine Stasi-Geschichte mit dabei sein. Sonst würden sich das die Leute nicht ansehen wollen.
Also das ist die Annahme, das ist tatsächlich die Annahme oder das ist sozusagen das Narrativ über den Osten, was man auch als toxisches Narrativ bezeichnen kann, dass der Osten hauptsächlich aus Stasi bestand und dass man im DDR nicht ohne Stasi erzählen kann oder dass man dann hauptsächlich über Stasi reden muss. Naja, der Film war erfolgreich. Der hat natürlich auch die Stasi-Geschichte nochmal erzählt, aber er hat sie eben aus unserer Sicht erzählt und hat eben gezeigt, was sicherlich für viele, hauptsächlich im Westen, wirklich eine Erkenntnis war, dass das eine sehr komplexe Wirklichkeit auch ist und dass man eben auch Stasi sein konnte und trotzdem eine komplexe Persönlichkeit und kein Arschloch auf Deutsch gesagt. Und insofern war die Figur Gundermann auf einmal populär. Und ich glaube, das hat ihn neu erzählbar gemacht. Und ich glaube auch, dass das vielleicht jetzt eine Zeit gekommen ist, wo man auch die DDR wieder anders erzählen kann, weil sich vielleicht auch gerade der Blick auf den Osten ändert, weil er sich ändern muss, gezwungenermaßen.
Kannst du das bestätigen, Lena? Du kommst ja aus dem Osten, aber irgendwie auch nicht. Also ganz abgesehen davon, dass Thüringen in der Mitte Deutschlands liegt.
Ja, genau. Meine Eltern sind aus dem Westen, muss man dazu sagen, und erst nach der Wende nach Thüringen gezogen. Deswegen bin ich so eine Art Hybrid zwischen den beiden Teilen Deutschlands. Ich glaube, ich würde das auch so bestätigen können. Es ist einfach mal noch ein vielschichtigerer Blick auf eine Persönlichkeit aus einer Zeit, die ich halt auch nur aus den Geschichtsbüchern kenne.
Wie ist das eigentlich? Sie sind dann mit Ihrem Film auf Reisen gewesen, mit Gundermann Revier. Und Sie waren überwiegend in kleineren Kinos im Ostteil, sind dann aber auch zum Beispiel nach Kassel gegangen. Mhm. Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht mit Ihrem Film? Um nochmal, ohne dass wir das jetzt ausweiten wollen, auf das Stasi-Thema zu kommen, ist das gewesen, was die Leute vor allem interessiert hat? Oder haben Sie darüber hinausgesehen? Nicht hinweg, sondern hinaus?
Also es war so, dass die Reaktion war wirklich absolut überwältigend, nicht nur was wir in den Kinos erlebt haben, sondern ich habe auch wahnsinnig viel Post gekriegt von Leuten, wirklich bis hin zu handgeschriebenen Briefen, Geschenken, Mails, was auch immer. Also da war erstmal eine große Dankbarkeit bei den Leuten im Osten, also hauptsächlich im Osten, dass jetzt die DDR mal anders erzählt wird. Es gab wirklich Leute, die gesagt haben, das ist das erste Mal, dass sie sich gesehen fühlen oder wirklich dargestellt in der Komplexität. Ja, also eine ganz große Dankbarkeit, auch der Film hat ganz viel freigesetzt bei Leuten. Also wenn wir den im Revier gezeigt haben, da hat am Ende immer das ganze Kino gemeinschaftlich geheult. Also bis hin zu 1000 Leute in der Stadthalle Cottbus heulen alle miteinander. Und das Schöne daran ist eben, dass dann wirklich Tagebaugegner neben Kohlekumpels gesessen haben und dann erst miteinander geheult und dann miteinander geredet. Und das gibt's eigentlich in unserer Gesellschaft sonst
das
gar nicht mehr.
Ein bisschen nach Friede, Freude, Eierkuchen.
Nee, gar nicht. Man hat ja geredet. Und wir haben teilweise dreistündige Gespräche gehabt zu dem Film. Und da wurde, das war nicht so, dass da alle, die sind ja nicht einer Meinung, die Kohlekumpel und die Tagebaugegner. Aber dass die überhaupt miteinander reden, ist ja das Erstaunliche. Nee, da waren überhaupt nicht alle einer Meinung. Und ich bin ja dann auch nicht immer einer Meinung mit dem, was die Leute sagen. Das mit der Stasi, also es gab es ganz vereinzelt, dass wirklich Leute der Meinung waren, wir würden das verharmlosen im Film. Es kommt ja vor im Film, aber es ist eben ein Teil, so wie es ein Teil von Gundermanns Leben war, muss man das auch zeigen und darüber sprechen. Und das haben wir gemacht. Und wir hätten jetzt gerade unsere internationale Festivaltour gestartet, die jetzt natürlich ein bisschen ins Wasser gefallen ist. Der ist einmal im Ausland gelaufen, in Italien. Und da waren die Reaktionen erstaunlicherweise ganz ähnlich wie in Deutschland, dass die Leute, auch Leute, die Gundermann überhaupt nicht kennen und auch die wissen ja dort wirklich auch wenig über DDR und über unsere Probleme hier, die sehen dann eben eine Utopie und ein Scheitern und einen gescheiterten Helden. Und das ist ja auch was sehr Universelles, wo sich eigentlich jeder Mensch dazu in Beziehung setzen kann. Und darum geht es eben auch.
Bevor wir weiter über diesen gescheiterten Helden reden, vielleicht eine Musik von ihm natürlich. Und zwar ein kurzes Stück, ein sehr schönes, wie ich finde, eine kleine leise Traurigkeit.
Eine kleine leise Traurigkeit bleibt wohl jetzt für lange bei mir. Und ich suche noch nach deinem Kleid in den Feierabendbussen halb vier. Und zwei Tassen stelle ich auf den Tisch, so als ob du heute noch kommst. Und ich lach, wenn ich mich dabei erwisch und das Teewasser kocht ganz umsonst. Thank you.
Eine kleine, leise Traurigkeit, ein ja, sehr berührendes Lied.
Das mag ich auch sehr, ja.
Ich habe es jetzt erst entdeckt, vor kurzem. Und ich habe mir natürlich auch in Vorbereitung auf unser Gespräch nochmal die ersten Gundermann-Filme angesehen. Gundi Gundermann, 1982 erschienen, also noch zu tiefsten DDR-Zeiten, auch ein Dokumentarfilm. Da spricht ein SED-Funktionär im Tagebau über den damals noch 26-Jährigen, der benehme sich wie ein 16-Jähriger, also unreif. Eine vielleicht gleichaltrige junge Frau, Mitte 20, meint, Gundermann sei einer, der uns voraus ist, und er selbst, Gundermann, spricht von der Sehnsucht, gebraucht zu werden. Diese Sehnsucht haben ja doch eigentlich viele von uns. Das bringt mich zu der Frage, was war jetzt das Besondere an ihm?
Es hatte jetzt mal bei einem Interview eine Journalistin ihn mit Greta Thunberg verglichen. Das fand ich ganz interessant und habe gedacht, vielleicht hat er auch tatsächlich sowas leicht Autistisches gehabt, dass man einfach Dinge sagt und nicht mit einberechnet, wie die aufschlagen sozusagen und was das bei meinem Gegenüber, also ob ich da jetzt als völlig durchgeknallt betrachtet werde oder einen Nobelpreis bekomme, dass mir das erstmal egal ist. Ich sage das. Also ich glaube, das war schon besonders. Natürlich war er also für mich immer noch einer der größten Künstler wahrscheinlich des letzten Jahrhunderts. Ich weiß gar nicht, wie man das sagen soll, obwohl ich auch nie deutsche Liedermacher höre. Also insofern bin ich da, das ist auch überhaupt nicht mein Musikgeschmack, aber ich halte ihn für einen der größten Künstler in dem, was er an Texten geschaffen hat, auch was da an philosophischer, auch an Weitsicht drin ist. Inzwischen denke ich, dass er auch eine große Nähe zur Mystik, zur deutschen Mystik hat. Also dieses auch, das sozusagen, also das, da kommt man ja gleich in Bereiche, wo es um das Göttliche und um Religion geht, aber das sozusagen etwas Größeres tatsächlich aus mir spricht und ich auch versuche, das Größere aus mir sprechen zu lassen. Er hat ja dann auch manchmal gesagt, er weiß nicht, wo die Lieder herkommen. Irgendjemand, also es dichtet in ihm, irgendjemand gibt die ihm. Also insofern war er schon, glaube ich, besonders.
Da haben Sie jetzt viele Punkte angesprochen, aber ich bin ja selbst schuld. Ich habe ja diese Frage so offen gestellt. Ja. Ich fand dazu noch einen ganz netten Text auch im Netz. Da schreibt ein User bezogen auf die Musik, die er gemacht hat. Und er sei der beste Liedermacher deutscher Zunge, zumindest seit Walter von der Vogelweide. Leider viel zu kluge Texte, vielleicht zu gewöhnliches Aussehen für die Mainstream-Medien. Oder hat jemand jemals was von ihm im Radio gehört, schreibt dieser User. Ja. Und ich glaube, wir arbeiten ja zumindest ein bisschen daran und spielen Musik. Aber Sie sprachen auch von ihm als ja so eine Art Held. Das hat mich noch zu der Frage gebracht, beziehungsweise zu dem Gedanken, war er vielleicht oder verstand er sich so als so eine Art Pawel Korczagin aus dem Buch, wie der Stahl gehärtet wurde. Es gibt da dieses wunderbare Zitat, ich habe es vor der Sendung Lena schon mal vorgelesen. Sie konnte damit nicht viel anfangen, aber ich glaube, es hat sie doch ein bisschen beeindruckt. Sie kennen das vielleicht, Grit Lemke. Das Wertvollste, was der Mensch besitzt, ist das Leben.
Ja.
Aber ich bringe es mal zum Ende. Es wird ihm nur einmal gegeben und er muss es so nützen, dass ihn sinnlos verbrachte Jahre nicht qualvoll gereuen, die Schande einer kleinlichen, inhaltslosen Vergangenheit ihn nicht bedrückt und dass er sterbend sagen kann, mein ganzes Leben, meine ganze Kraft habe ich dem Herrlichsten in der Welt, dem Kampf für die Befreiung der Menschheit geweiht. Und er muss sich beeilen zu leben, denn eine dumme Krankheit oder irgendein tragischer Zufall kann dem Leben je ein Ende setzen. Aus, wie gesagt, wie der Stahl gehärtet wurde von Nikolai Ostrowski, 1934, glaube ich, geschrieben.
Kaksakayala Stahl, ja, das haben wir in der Schule gelesen.
Ja, genau, das war Pflichtliteratur im Osten.
Ich glaube, ja, der Gundi hat wollte so tatsächlich so eine Art Pawel, ich glaube, der fand Pawel Korczagin, also ich habe mich jetzt nie über, also ich glaube, mich selten mit jemand über Pawel Korczagin unterhalten, aber ich glaube, dass er sich wirklich ein bisschen so gesehen hat und dass er ein bisschen sowas sein sollte, wobei er sich, glaube ich, nicht als Held gesehen hat und ich sehe ihn übrigens auch nicht als Helden.
Zu DDR-Zeiten muss man allerdings konstatieren, spielte Gundermann eigentlich musikalisch kaum eine Rolle. Da war er höchstens ein Geheimtipp. Das sagt jedenfalls Götz Hinze, Autor des Rocklexikons der DDR.
Gundermann entstammt ja der Singebewegung mit seiner Brigade Feuerstein, die er 1978 gegründet hat. Und das war natürlich eine pro-DDR-musikalische Institution, die weiß Gott nicht zu irgendwelchen Oppositionellen gehört hat. Die machten also Kinder-Jugendprogramme, sorbische Sagen und dergleichen. Der Hype um ihn fing wirklich erst nach der Wende an. Und DDR bekannt wurde ja eigentlich durch die Texte für Silly, für das Wendealbum Februar, die er gemeinsam mit Tamara Danz verfasst hat. Und sein erstes Album kam ja 88 auf den Markt. was aber auch kommerziell überhaupt keine Rolle gespielt hat. Er war zum Beispiel in diesen Jahreshitlisten von DD64 und den verschiedenen Jugendsendern bzw. Jugendsendungen war in keinster Weise vertreten.
Götz Hinze, Autor des Rocklexikons der DDR. Und von besagtem Album Februar hören wir die verlorenen Kinder. Der Text ist von Tamara Danz und von Gundermann, zwei Musiker der Band, kommen ja auch in dem Film Gundermann Revier zu Wort. Und sie erzählen, wie er dort so war, als Musiker immer auf Achse und voller Ideen, aber jetzt erstmal verlorene Kinder.
Der Wohnblock liegt im Arm, wie ein böses Tier. Er spricht von Ruf nach ihr, doch sie bleiben.
Das war Musik von Silly von der Platte Februar aus dem Jahr 1989 mit Texten eben von Gerhard Gundermann. Die Platte erschien damals sowohl im Osten als auch im Westen und wurde in der DDR sogar zur Platte des Jahres gewählt. Jetzt wollte aber Grit Lemke gleich nochmal was sagen.
Ja, zu diesem Zitat von dem Kollegen. Also ich glaube, jemand, der aus der Sicht der Rockmusik, die ja nun auch nicht unbedingt ein Synonym für Opposition war in der DDR, das muss man ja auch sagen, aber aus dessen Sicht kann sich das vielleicht so darstellen, dass der Gundi da vielleicht keine Rolle spielte und die Brigade Feuerstein so systemkonform war. Das stimmt aber überhaupt nicht. Die haben tatsächlich innerhalb dieser DDR-Singebewegung angefangen, waren auch so eine Gruppe, die da mit Blauhemden auf der Bühne stand, waren auch so eine Art Exportschlager, sind haben ganz viel im Westen aufgetreten und durften immer reisen und so. Und haben aber irgendwann sich geweigert, das weiterzumachen, haben sich geweigert, noch mit dem FDJ-Hemd auf die Bühne zu gehen und haben dann angefangen, dieses szenische Liedtheater zu machen. Und die haben sich wirklich mit ganz großen Fragen damals schon auseinandergesetzt. Und von da an war auch, durften die auch nicht mehr reisen. Von da an haben sie Probleme bekommen. Also dann hat der Gundermann ja selber sein erstes Album gemacht, 88, wo so Lieder drauf sind wie "Das ist ein Scheißspiel, du und ich, wir zwei, wir machen nicht mehr mit dabei." Das ist
ja, aber sei es drum, das war ja die Phase vor der Wende.
Genau, und nach er war auch Wende, wirklich für die Rockmusik hat ja. Er nicht die Rolle gespielt. Genau. Aber innerhalb der DDR-Kunst schon. Er war ganz wichtig fürs Theater, Akademie der Künste. Da hat er ganz großen Einfluss gehabt. Er hat mit Ernst Busch zusammengearbeitet, Konrad Wolf. Also da ist viel mehr dahinter, als wir eigentlich wissen, will ich nur andeuten.
Bleiben wir jetzt bei Gundermann, speziell in der Zeit nach der sogenannten Wende, nach 89, 90. Wie haben Sie ihn erlebt? Hat er resigniert nach der Wende? Ist er jetzt nicht zurechtgekommen mit der neuen Zeit, mit den Möglichkeiten, die auch diese Zeit geboten hat, auch ihm?
Nee, resigniert hat er, glaube ich, nicht. Er hat sich in eine unglaubliche Produktivität gestürzt. Da sind ja auch ein paar seiner besten Lieder auch mit entstanden. Also er hat ganz viel geschrieben. Da ist auch viel, was tatsächlich für die Zeit erstmal so geschrieben wurde. Aber er hat sich in eine, ja, er war unglaublich produktiv und das war schon auch aus so einem Krisenbewusstsein heraus. Und da war sicherlich, also da kam dann auch immer mehr, am Anfang war da so ein Sehen von ganz vielen Möglichkeiten und jetzt können wir tatsächlich hier neu durchstarten und das ist dann natürlich einer immer größer werdenden Enttäuschung gewichen, was auch mit der ganzen Situation, wie sich das eben in der Lausitz und im Bergbau und so gestaltet hat. Er hat ja tatsächlich immer da gelebt, hat im Tagebau gearbeitet und hat alles, was diesem Land passiert ist, das hat er am eigenen Leib durchlebt und hat das eigentlich immer sofort irgendwie in Texte gegossen. Aber das war natürlich keine Resignation. Trauer war es vielleicht.
Trauer war es auf alle Fälle. Das sieht man in Ihrem Film, als seine eigene Grube dicht gemacht wurde in Welzow. Und wir hören jetzt mal Engel über dem Revier.
Er war mein Seil über den schwarzen Fluss, der Fluss war so breit, ich fuhr mehr als 20 Jahre. Jetzt, wo ich frei an das andere Ufer springen muss, merke ich, wie gut sein Feuerschutz war. Jedes Mal, wenn die eiserne Hand mich holte, hat er mich noch aus den Rädern gezerrt. Er hielt dem Ochsen, der mich rammen wollte, ein rotes Tuch knapp neben mein Herz. Da fliegt ein Engel durch den rauchigen Himmel über dem Revier. Er hat jetzt fast ein halbes Leben auf mich aufgepasst. Jetzt trennt er sich von mir. Abschied geht einfach. Ich gebe nur den Helm ab, nehm das Handtuch, die Stiefel und vom Spind das Schloss. Das alte Hemd, das mir ein betrunkener Schelm gab, das zerreiß ich. Und schon lässt mein Schutzengel los. Da fliegt ein Engel durch den rauchigen Himmel über dem Revier. Er hat jetzt fast ein halbes Leben auf mich aufgepasst. Jetzt trennt er sich von mir. Da fliegt ein Engel durch den rauchigen Himmel über dem Revier. Ich geb ihn frei, meine Zeit mit ihm ist vorbei. So geh und fang ihn dir. So lauf und fang ihn dir, vielleicht bleibt er bei dir. Noch vor 13 Jahren waren die Engel Mangelware, war nicht für jeden von uns einer da. Ach Helmut, ach Wischek, und wer sonst noch drauf gegangen war heut, käme auf jeden von euch eine Schar. Seht, wie die Engel sich am sauberen Himmel drängen über dem
müssen fort in eine andere Welt, ein anderer Ort, so wie viele hier. Seht, wie die Engel sich am sauberen Himmel drängen über dem Revier. Sie müssen fort in eine andere Welt, ein anderer Ort, so wie viele hier. So wie viele hier. So wie wir.
Gerhard Gundermann, ein Ausschnitt aus seinem letzten Konzert, eine Woche vor seinem Tod in Krams in der Ostprignitz war das. Gundermanns Erbe, Leben und Lieder eines Unbequemen. Wir sprechen mit Grit Lemke, die mit dem Baggerfahrer aus der Lausitzer Braunkohle, die mit dem Musiker befreundet war und die einen Dokumentarfilm über ihn gemacht hat, den es jetzt auch auf DVD gibt. Das Schicksal der Bergleute in der Lausitz, das lag Gundermann von Anfang an am Herzen. Und er hatte dann auch nach der Wende ein entsprechendes Verständnis für das, was die Politik leisten sollte in Sachen Demokratie.
Demokratie müsste so funktionieren, dass alle, die betroffen werden, davon mitreden können. Also wenn wir hier Industrie machen und die Luft versauen, die die Leute woanders auch einatmen, dann müssten die schon mitreden können. Oder wenn wir hier Aktionen unternehmen, die auf Kosten der Bäume gehen, dann müssten die Bäume schon mitreden können. Oder die auf Kosten der Enkel gehen, dann müssten die Enkel schon mitreden können. Weil die jetzt lebenden Menschen sind ja nur eine Minderheit.
Als ich diesen Interviewschnipsel das erste Mal gehört habe, fand ich das sehr interessant, dass er irgendwie auch ein sehr modernes Demokratieverständnis gehabt hat, offenbar nach der Wende. In der Dokumentation selber sagt er ja, oder sagt seine Frau vielmehr, dass sie beide geweint haben, als dann das Ende der DDR eingeläutet wurde. Vor allem aus dem Grund, weil er zu einer übersprungenen Generation gehört hat und quasi nie in dem System, in dem er aufgewachsen ist, an die Hebel der Macht gekommen ist. Und das fand ich irgendwie sehr spannend. Sie sind ja zumindest in der ähnlichen Generation, haben Sie das auch so gesehen oder so wahrgenommen?
Ja, unbedingt. Also dieses, dass Sie diese Tränen am Ende der DDR, da ging es, glaube ich, noch gar nicht so um die übersprungene Generation, sondern in dem Moment war eigentlich klar, dem war ja schon ein Jahr des Aufbruchs vorangegangen und dass man dachte, jetzt ist der Zeitpunkt, diese Utopie zu verwirklichen, wo man gesehen hatte, in der DDR ist es nicht möglich, das ist nicht die bessere Gesellschaft, die es sein soll. Dann kommt die Wende, dann denkt man, jetzt ist es möglich und mit dieser Wiedervereinigung, sozusagen die Unterzeichnung des Einigungsvertrages war ja eigentlich sowas wie eine Kapitulation. Damit waren die Mitgestaltungsmöglichkeiten, also es war klar, dass das eigentlich, was heißt zu Ende war, aber dass da wieder ganz viel Utopie nicht stattfinden würde. Und das waren die Tränen. Und das mit dieser übersprungenen Generation, dass als ich dieses Zitat von ihm gefunden habe, hat mich das auch sehr berührt, weil 30 Jahre später sich das für mich jetzt nochmal ganz anders darstellt. Er konnte ja damals, er hat das wirklich zum Ende der DDR hin gesagt, dass man eben nie an die Hebel der Macht gekommen ist. Und jetzt, 30 Jahre später, höre ich das und muss feststellen, seine Generation, die ja jetzt an den Hebeln der Macht sein müsste, vom Alter her, sind es immer noch nicht. Also nicht die aus dem Osten. Wenn man guckt, wer in diesem Land die Hebel der Macht in der Hand hat, dann sind es 3%.
Angela Merkel, aus dem Osten.
Ja, aber da kommen wir insgesamt im ganzen Land auf 3%. Mhm. Und das ist natürlich eine Schande für eine Demokratie. Und insofern bekommt diese übersprungene Generation bekommt nochmal ein ganz anderes Gewicht. Dieses Zitat von ihm, was auch wieder so was Visionäres eigentlich hat.
Aber was wollte denn die übersprungene Generation? Ich habe hier ein Zitat gefunden eines Bergarbeiters aus dem Uranbergbau aus dem Jahr 1990. Darf ich mal kurz zitieren? Welchen Sozialismus wollen wir denn? Keinen. Ich habe 28 Jahre unter Tage gearbeitet. Ich habe eine anerkannte Berufskrankheit. Ich bin 45 Jahre alt. Dieser Staat braucht 15 bis 20 Jahre, um sich wirtschaftlich zu erholen. So viel Zeit habe ich in meinem Leben nicht mehr. Ich will jetzt leben. Januar 1990, ein Kumpel aus dem Uranbergbau in Gera hat er das gesagt.
Ja, also Gundi war auch jemand, der nie so eine Leute zum Beispiel verachtet hat, wie viele andere Linke. Der hat auch mal gesagt, es ist schön, wenn man sein Leben lang unterm Auto gelegen hat, dann ist es doch auch ganz schön, ein Auto zu haben, in dem man oben sitzen kann und fahren kann. Also er hatte durchaus Verständnis dafür. Ich glaube, wichtig ist da vielleicht diese Sozialismusdefinition, die Gundi hatte, weil nämlich die Frage, welchen Sozialismus wollen wir denn? Gundi hat gesagt, Sozialismus ist das Gegenteil von Egoismus. Also es geht darum, eine Gesellschaft zu schaffen, die das Gegenteil ist von Egoismus, wo es wirklich um das Gemeinwohl geht und wo nicht der Großteil des Vermögens irgendwie beim kleinsten Teil der Bevölkerung, also um diese Gesellschaft ging es.
Ja, von dieser übersprungenen Generation würde ich jetzt einfach mal zu meiner Generation kommen. Denn das sind ja auch oft Leute, die das Gefühl haben, sie werden nicht genügend von der Politik gehört. Und ich habe mich ja mit Linda unterhalten, seiner Tochter. Und sie selber hat mir gesagt, dass sie die Musik ihres Vaters gerne dafür nutzen würde, Brücken zu bauen zwischen quasi älteren Generationen und ihrer und meiner. Und auch zwischen Ost und West. Ich habe sie auch gefragt, was sie davon hält, dass ihr Vater jetzt so stark im Fokus steht und dass seine Musik jetzt wieder gehört wird. Und ja, sie sieht das Ganze aber sehr positiv, wie sie mir gesagt hat.
Natürlich hat man Angst, dass er gerade ein bisschen sozusagen übergenutzt wird und dann Leuten auf den Sack geht und dafür irgendwie in 3 Jahren keiner mehr was von ihm hören will, weil es alles auf einmal kommt. Aber es ist einfach Freude. Er ist 22 Jahre tot und Leute wollen ihn hören und wollen ihn sehen und haben Interesse an seinen Ideen. Das ist. Wer kann das denn sonst sagen?
Finden Sie es denn überraschend, dass ihm jetzt wieder so viel Aufmerksamkeit zuteil wird?
Es ist schon ungewöhnlich, dass er jetzt auch tatsächlich so ein breites Interesse auch von den Medien erfährt. Also auch unser Film ist hoch und runter gegangen durch alle Medien. Das finde ich schon erstaunlich. Ich finde es gar nicht erstaunlich, wenn ich mir angucke, was die Ideen betrifft, um die es geht. Und auch wenn man sich ansieht, was jetzt los ist mit dieser ganzen Krise, in der wir uns jetzt befinden, da gibt es eine ganze Reihe von Äußerungen und Liedern von ihm, die man sich da vornehmen könnte, wo man genug Stoff findet. Jetzt, ich muss auch immer sagen, jenseits von so einer Heldenverehrung, ich würde mich auch gar nicht als Gundermann-Fan bezeichnen. Ich bin kein Fan, aber ich möchte gern über das diskutieren, was er vorgelegt hat und das irgendwie weiterdenken.
Sie kommen ja aus der Lausitz, wohnen dort zwar nicht mehr, aber was würden Sie sagen, welche Bedeutung hat er dort heute noch?
Also ich bin noch ganz viel in der Lausitz, gerade jetzt, weil ich da meistens den Sommer verbringe, weil ich da einen Garten habe. Naja, die Leute lieben ihn dort schon, also nicht alle, er ist sehr umstritten, auch gerade bei den Leuten, bei sozusagen ehemalige Tagebaukumpel, die mit ihm im Tagebau gearbeitet haben, da ist er nach wie vor polarisiert er die Leute. Aber für viele Leute ist er doch extrem wichtig. Ich glaube, seine Lieder kennen alle. Das finde ich ganz erstaunlich. Und die kommen auch gerade noch mal ganz neu bei den Leuten an. Wenn eben so ein Bürgerchor Hoyerswerda, wenn da Leute von, 16 bis 90 diese Lieder singen und dadurch auch sozusagen sich selbst am eigenen Schopf irgendwie aus diesem Sumpf der Bedeutungslosigkeit ziehen, in dem die Stadt verschwunden ist. Ja, keine Industrie mehr, keine Arbeit, die Kinder sind alle weg. Und dass man dann sich zusammenfindet und man macht einen Gundermann, man macht einen Bürgerchor.
Aber es gibt keine Gundermannstraße in Hoyerswerda.
Ja, das ist schon oftmals versucht worden, wird immer wieder eingebracht im Stadtrat. Aber dann wird immer gesagt, wir benennen keine Straße nach einem IM, was natürlich völlig absurd ist. Aber es gibt eine Gundermann-Plaza und das haben die Leute von der Kulturfabrik Hoyerswerda, die so ein bisschen Gundis Heimat war und wo sich auch die Gundermann-Sammlung befindet. Die haben einfach da so ein schöner Platz, wo im Sommer auch Leute sitzen und Bier trinken und tanzen. Und da haben die so ein Schild angeschraubt, Gundermann-Plaza. Und das hat auch niemand aus der Stadt entfernt. Das ist jetzt die Gundermann-Plaza.
Und wir spielen jetzt den Bürgerchor aus Ihrem Film, Gundermann-Revier, den Bürgerchor in Hoyerswerda mit dem bekannten Lied von ihm.
Wahrscheinlich das bekannteste.
Ja.
Wächst das Gras, wild und hoch.
Gundermanns Erbe, Leben und Lieder eines Unbequemen. So haben wir die letzte Stunde überschrieben. Zu Gast war Grit Lemke. Um das vielleicht noch mal ein bisschen deutlicher zu machen, was war denn jetzt aus Ihrer Sicht das Unbequeme an Gundermann? Was würden Sie sagen, war das Entscheidende?
Naja, Dinge auszusprechen, die niemand hören will in dem Moment, egal was die Folgen sind. Und eben Sachen zu sagen, die meistens überhaupt niemand verstanden hat und wo wir jetzt erst dabei sind, das so halbwegs zu begreifen. Also ne, zum Beispiel zu sagen, wir stoppen die Maschinen und dann springen wir aus den Schienen und wir lassen uns von den Dingen nicht mehr zwingen, zurück in die Spur zu gehen. Das ist das, was wir jetzt gerade erleben oder erleben könnten. Oder auch sowas wie, also eine Vokabel wie Nachhaltigkeit, die Kant hat man damals noch nicht benutzt, aber das ist das, was er eigentlich immer gesagt hat. Er hat immer gesagt, im Jahr 2030 ist Schluss hier. Und oder auch dieses Zitat, was wir auch in den Film reingenommen haben, es darf nur das produziert werden, was wirklich gebraucht wird, und was nicht gebraucht wird, darf nicht produziert werden. Also darüber jetzt mal wirklich nachzudenken, also das sind so visionäre Gedanken, und ich glaube wirklich, dass wir erst gerade am Anfang dessen stehen, das zu begreifen, was das überhaupt heißt.
Und der nächste Film wird dann sich nicht mehr mit Gundermann beschäftigen, sondern mit Hoyerswerda. Nachdem Sie so viel über die Stadt erzählt haben, wäre das ja auch ein spannendes Projekt.
Das ist ein spannendes Projekt, das wird ein Buch, das ist gerade im Entstehen tatsächlich. Und der nächste Film wird sich aber wieder mit der Lausitz beschäftigen, aber da geht es um unser sorbisches Erbe tatsächlich.
Ja, Gundermann ist seit über 22 Jahren tot. Wer ihn dennoch irgendwie besser kennenlernen möchte, der kann einfach mal einen Blick in Grit Lemkes Doku werfen, würde ich sagen. Vielen Dank, dass Sie da waren. Wir, Magdalena Neubig und Jörg Degenhardt, verabschieden uns für heute. Wir wünschen allen da draußen eine gute Zeit und spielen jetzt zum Ende nochmal das Lied Einmal. Das hat Gundermann im Duett mit Tamara Danz gesungen. Und den Musiker Heiner Konczak aus Tübingen, der mit seiner Band Randgruppen-Kombo Gundermanns Songs covert, den hat dieses Lied besonders beeindruckt. Er hat Gundermanns Lieder Liedschreiberqualitäten sogar mit denen von Bob Dylan verglichen.
Und wir sagen Tschüss.
Tschüss.
Danke für die Einladung.
Einmal, was ist das denn für ein Lied? Kennst du Lieder von Bob Dylan? Der hat da 33 Strophen, ja? Und eine ist uninteressanter als die andere. Nicht bei allen, der hat auch große Lieder geschrieben, so mache ich es nicht. Aber in manchen Liedern denke ich, was soll der Scheiß denn überhaupt? Sofern ich es verstehe. Einmal hat 8 Zeilen. Und in 8 Zeilen erzählt er dir tröstend, dass jeder irgendwann mal sterben muss, aber dass jeder auch irgendwie wiederkommt. Es ist ein Trostlied über das Sterben in 8 Zeilen. Das ist ein Liedschreiber.
Allein. Manchmal werde ich wiederkommen, nach dir zu sehen. Manchmal lass die Kellertüre angelehnt. Manchmal findet sich eine fremde Katze ein. Manchmal werde ich das sein. Könntest du da?